Vielleicht hast du schon von der Familie Faul aus Irland gehört. In gewissen dunklen Kreisen ist sie regelrecht berüchtigt. Der Vater der Zwillinge war einst das herausragendste Verbrechergenie der Welt, aber dann änderte sich seine Einstellung und er begann eine neue Karriere als Umweltgenie. Der große Bruder von Miles und Beckett, Artemis II., war ebenfalls ein brillanter Jungverbrecher, der bei seinen Abenteuern unter anderem tonnenweise Elfengold erbeutete, die Polizei der Unterirdischen austrickste und durch die Zeit reiste. Zum Glück für alle, außer vielleicht Aliens, interessiert er sich seit neuestem für das All, und so befindet Artemis sich schon seit 6 Monaten auf einer Reise zum Mars in einem revolutionären selbstbeschleunigenden Raumschiff, das er in der Scheune des Familienanwesens zusammengeschraubt hat. Genau genommen warteten auf die Zwillinge noch so einige Abenteuer, einige davon mit tödlichem Ausgang, wenn auch nicht dauerhaft, aber die Geschichte, um die es hier geht, begann eine Woche nach ihrem 11. Geburtstag. Miles und Beckett streiften über den Kiesstrand einer kleinen Insel vor der pittoresken Küste südlich von Dublin, wo die Familie Faul sich vor kurzem niedergelassen hatte, und zwar in der Villa Eco, einem nagelneuen, topmodernen und umweltfreundlichen Haus. Der Vater der Zwillinge hatte Faul Manor, ihr großes altes Familienanwesen, einer Kooperative von Ökobauern geschenkt und verkündet: »Von nun an werden wir Fauls uns um unseren Planeten kümmern.« Artemis Senior, Artemis Junior und Miles Faul hatten gemeinsam ein Sicherheitssystem entwickelt, das selbst den technisch versiertesten Einbrecher zur Verzweiflung treiben sollte, sowie eine Reihe von Abwehrmechanismen, die ausreichte, eine kleine Armee zurückzudrängen. Wie sich bald zeigen sollte, hatte das System jedoch eine Schwachstelle. Die Anständigkeit der Zwillinge und ihr Widerstreben, das Verteidigungssystem der Villa auf jemanden loszulassen. An dem betreffenden Sommerabend hielt die Mutter der Zwillinge an der New York University einen Vortrag und ihr Mann begleitete sie. Die Zwillinge wurden derweil vom Haus beaufsichtigt, das mit einer von Artemis entworfenen nano-artifiziellen Neuronetzwerkintelligenz, kurz Nanny, ausgerüstet war, das ein elektronisches Auge auf sie hatte. Miles sammelte Algen für sein selbstgebautes Silo, in dem er sie zu Haargel fermentierte, und Beckett versuchte von einem Delfin, der nicht weit vom Ufer entfernt schwamm, die Seehundsprache zu lernen.
»Wir müssen zurück, Bruder«, sagte Miles. »Schlafenszeit. Unsere jungen Körper brauchen 10 Stunden Schlaf, damit sich das Gehirn ordnungsgemäß entwickeln kann.«
Beckett lag, nur mit knielangen Cargo-Shorts und seiner Goldkrawatte bekleidet, bäuchlings auf einem Felsen.
»Auf!« sagte er. »Auf!«
Miles zupfte sein Jackett zurecht und runzelte die Stirn hinter dem breiten Brillengestell.
»Beck, versuchst du etwa seehündisch zu sprechen?«
»Auf!«
sagte Beckett.
»Das ist doch nicht mal ein Seehund. Das ist ein Delfin.«
»Delfine sind schlau«, erwiderte Beckett. »Die wissen alles Mögliche.«
»Das ist richtig, aber die Stimmbänder von Delfinen sind nicht darauf ausgerichtet, seehündisch zu sprechen. Warum lernst du nicht einfach die Sprache des Delfins?«
Beckett strahlte.
»Ja, du bist ein Genie, Bruder. Schritt 1, tausche Bellen gegen Pfeifen.«
Miles seufzte. Jetzt pfiff sein Bruder dem Delfin etwas zu und sie würden wieder nicht pünktlich ins Bett kommen. Er warf eine Handvoll Algen in seinen Eimer.
»Bitte, Beck. Mein Gehirn wird nie seine optimale Leistungsfähigkeit erreichen, wenn wir jetzt nicht gehen.«
Er tippte an den rechten Bügel seines schwarzen Brillengestells, um das eingebaute Mikrofon zu aktivieren.
»Nanny, hilf mir. Bitte schick einen Roboter, um meinen Bruder nach Hause zu tragen.«
»Negativ«, sagte das Überwachungssystem mit der Frauenstimme, die Artemis der künstlichen Intelligenz gegeben hatte.
Obwohl sie mit einem eigenartigen Akzent sprach, vertrauten die Zwillinge ihr aus irgendeinem Grund instinktiv. Miles konnte Nanny über Knochenleiter-Lautsprecher in den Bügeln seiner Brille hören.
»Rückflug für Beckett kommt nicht in Frage, außer im Notfall«, sagte Nanny. »Anweisung von eurer Mutter. Widerspruch ist also zwecklos.«
Miles war überrascht über Nannys ausführliche Antwort. Es schien fast so, als würde die KI eine Persönlichkeit entwickeln, was vermutlich beabsichtigt war. Als Artemis Nanny zum ersten Mal ins System eingespeist hatte, waren ihre Antworten noch meist auf einzelne Wörter beschränkt gewesen. Jetzt ermahnte sie ihn nicht zu widersprechen. Er war gespannt darauf, wie das Ganze weiterging.
»Beckett«, rief er, »wenn du mit ins Haus kommst, erzähle ich dir vor dem Einschlafen noch eine Geschichte.«
Beckett rollte sich auf den Rücken.
»Welche denn?«
»Wie wär's mit der aufregenden Entdeckung des Schwarzschildradius, die direkt zur Identifizierung der schwarzen Löcher geführt hat?« schlug Miles vor. Beckett rollte mit den Augen.
»Wie wär's mit den Abenteuern von Gloop und stinkigem Hamster in der Dimension des Feuers?«
Nun rollte Miles mit den Augen.
»Beck, das ist absurd. Fische und Hamster leben nicht mal in derselben Umgebung und keiner von beiden könnte in einer Dimension des Feuers überleben.« »Du bist absurd«, erwiderte Beckett und begann wieder zu pfeifen.
»Beck wird sich von der abendlichen UV-Strahlung noch einen Sonnenbrand zuziehen«, dachte Miles.
»Also gut«, sagte er. »Dann eben Gloop und stinkiger Hamster.« »Und Delfin«, sagte Beckett. »Er will auch in der Geschichte vorkommen.«
Miles seufzte.
»Und Delfin.« »Hurra!« rief Beckett und sprang vom Felsen. »Geschichtenzeit! Handkantenstups!«
Miles hob die Hand für den Stups und dachte bei sich, »wenn ich der Kluge bin, warum machen wir dann immer, was Beck will?« Das fragte er sich ziemlich oft.
»Gut, Beck, und jetzt sag deinem Freund bitte auf Wiedersehen und lass uns gehen.«
Beckett drehte sich um und tat, was Miles ihm gesagt hatte, aber nur, weil er gerade Lust dazu hatte. Hätte Beckett sich nicht umgedreht, um sich von dem Delfin zu verabschieden, dann wäre die darauffolgende Reihe von immer bizarreren Ereignissen vielleicht nie passiert. Kein ruchloser Bösewicht, kein Troll mit dämlichem Namen, keine dunklen Organisationen, keine Vernehmungen durch eine Nonne, was man in Geheimdienstkreisen auch als Vernonnungen bezeichnet, und vor allem keine Kopfläuse. Aber Beckett drehte sich um, und zwar genau 2 Sekunden, nachdem ein Troll am Flutsaum aus dem Kies gekrochen und auf dem Strand zusammengebrochen war.